Liebe Freunde, herzlich willkommen zum The Port Magazin Nummer 47 und diesmal geht es in die USA und zwar vor Gericht. Gleich dreimal gab es Klagen gegen Studios und gegen Publisher und das aus den verschiedensten Gründen. Ein Ex-Mitarbeiter von Gearbox sowie dessen Studiochef Randy Pitchford werfen sich gegenseitig Betrug und ganz ungeheuerliche Vorgänge vor. Die Pinkerton-Detektei will Schadenersatz, weil sie sich in Red Dead Redemption 2 falsch dargestellt fühlt und es gibt eine ganze Reihe von Klagen gegen bestimmte Tanz-Emotes in Fortnite Battle Royale. Außerdem lernen wir durch eine Studie den durchschnittlichen deutschen E-Sportler kennen und wir erfahren vom neuesten stillgelegten Star Wars-Spiel bei Electronic Arts. Rechtsstreit zwischen Gearbox und Ex-Mitarbeiter. Die Geschichte, die nun folgt, ist ganz schön wild. Die hat auch noch kein Ende und sie basiert auf sehr persönlichen Anschuldigungen. Wer weiß, wo da am Ende der Hund begraben ist, doch erstaunlich und meiner Meinung nach berichtenswert ist es dennoch, was der Anwalt Wade Callender dem Gearbox-Chef Randy Pitchford vorwirft. Callender war von 2010 bis 2018 als juristischer Berater für das Studio tätig, das vor allem mit seiner Borderlands-Reihe bekannt ist. Ende des vergangenen Jahres jedoch wurde er gefeuert und obendrein von Gearbox verklagt. Er hätte sich ein $300.000 Darlehen von Gearbox gewähren lassen und dieses nicht komplett zurückgezahlt. Außerdem habe er durch seinen Zugriff auf Kreditkartendaten Studiogelder veruntreut, etwa für Familienurlaube, Mitgliedschaften in Schützenvereinen, Waffenzubehör und Fitness. Zudem soll er Beweise für sein Darlehen vernichtet haben. Am 6. November 2018 ging die Klage gegen Callender raus. Am 21. Dezember des Jahres folgte seine Klage gegen Gearbox und darin behauptet er gar Abenteuerliches. So soll Studio-Boss Randy Pitchford, mit dem Callender wohl einige Zeit lang eng befreundet war, im Jahr 2016 einen 12 Millionen Dollar Bonus vom Publisher Take-Two, einen Vorschuss für die Borderlands-Profite, in die eigene Tasche umgeleitet haben, anstatt das Geld für das Studio, die Mitarbeiter und die weiteren Arbeiten an Borderlands auszugeben. Und dann ist da noch die äußerst deftige Behauptung, Pitchford hätte im Jahr 2014 in einem mittelalterlichen Erlebnisrestaurant einen USB-Stick voller vertraulicher Daten vergessen, darunter Dokumente von Gearbox, 2K, Sega, Sony und Microsoft. Außerdem soll sich darauf eine Sammlung, Zitat, minderjährigen Pornografie, Zitat Ende, befunden haben. Der letzte Punkt sorgte für große Aufmerksamkeit am 11. Januar, als Kotaku auf die Klageschriften aufmerksam wurde und die Anschuldigungen aufbereitete. Und rasch reagierte auch Gearbox mit einer sehr klaren Sicht der Dinge. Wütender Ex-Mitarbeiter will uns gängeln und ist scharf auf Kohle. Das Studio werde eine Beschwerde einreichen und Callenders Aussagen seien Lügen. Gut verborgen im Anwaltssprech sowie der cleveren Nutzung von Zitaten. Er nutze Lüge und Täuschung, um Schaden anzurichten, indem er diese Schilderung, von der er wisse, dass es eine Lüge sei, weiter propagiert. Oder um es mit Randy Pitchfords Worten auf Twitter zu sagen, Zitat, die Angriffe, die von meinen ehemaligen Freunden und Kollegen gemacht wurden, haben keinerlei Grundlage in der Realität oder im Recht. Er versucht lediglich, mich um Geld zu erpressen. Wir werden gewinnen, aber da die Klagen noch in der Schwebe sind, kann ich nicht so viel dazu sagen, wie ich gern würde. Ich bin von seinen Lügen schockiert. Danke für eure Liebe und Unterstützung. Zitat Ende. Tja, und nun steht Aussage gegen Aussage. Krass sind die Anschuldigungen allemal und gerade weil die Persona Pitchford nicht gerade den besten Ruf genießt. Man denke an den Aufreger, als das Studio den Großteil der Arbeiten am Shooter Alien Colonial Marines outsourcete und das finale Spiel am Ende nicht ansatzweise die Qualität früherer Gameplay-Demos erreichte. Und herrje, im Nachgang dieser Story meldete sich sogar David Eddings zu Wort, die Stimme des Roboters Claptrap in den Borderlands-Spielen. Seine Aussage dazu, zunächst, ja, es ist wahr, bei Twitter, allerdings hat er sich später dann nochmal konkretisiert, einen Tag später, und schreibt, Lügner? Check. Betrüger? Check. Perversling? Keine Ahnung. Und die Website Ars Technica ging dann den Perversling-Vorwürfen noch weiter auf den Grund und stieß auf einen Podcast, in dem Randy Pitchford die USB-Stick-Story am 22. Dezember 2018, also einen Tag nach dem Eingang der Klage von Wade Callender, erzählte. Und er berichtet darin, wie der Vorfall dafür sorgte, dass das Studio seine USB-Sticks fortan verschlüsseln würde und dass der Stick tatsächlich vertrauliche Daten sowie ein Pornovideo enthielt. Und dann von einem Mitarbeiter gefunden und ausgelesen wurde, bevor er wieder ans Studio zurückgegeben wurde. Und dort schauten dann auch noch Kollegen Pitchfords den Porno an, weil er gerade im Urlaub war. Allerdings soll es sich dabei um eine legale Aufnahme eines Camgirls gehandelt haben, die eine Art Zaubertrick vorführte. Und da Pitchford wohl eine Passion für Magie habe, habe er sich diesen Trick abgespeichert. Wer jetzt genaues zur Natur dieses Pornotricks wissen will, der schaut sich die Quellenlinks im Beitrag zur Sendung an. Und tja, das ist also der Stand der Dinge. Ein Ex-Mitarbeiter von Gearbox hat Geld veruntreut. Der wiederum wirft dem Studiochef vor, selbst viel größeren Summen veruntreut und Kinderpornografie besessen zu haben. Gearbox sagt, alles erlogen und der Porno existierte, aber im legalen Rahmen. Aussage steht gegen Aussage, beide Parteien wirken auf mich nicht gerade absolut vertrauenswürdig, aber so stehen die Dinge halt aktuell. Und es bleibt abzuwarten, ob sich diese Vorwürfe jemals erhärten, ob sie zerstreut werden oder ob wir niemals wieder etwas davon hören. Die Ungeheuerlichkeit der Vorwürfe, die explizite Art und Weise, wie Pitchford versucht, die Pornogeschichte gerade zu rücken, das sorgte für eine große Aufmerksamkeit auch bei mir und daher wollte ich euch die Story nicht vorenthalten, auch wenn ich am Ende kein Fazit habe, keine Erkenntnis, keine Lehre und ich sträube mich auch davor, bereits jetzt irgendwelche Schlüsse zu ziehen und daher weiter zum nächsten Thema. Pinkertons und Take-Two im Rechtsstreit wegen Red Dead Redemption 2. Die Pinkerton-Agentur schickte im Dezember letzten Jahres eine Abmahnung an den Rockstar Games-Eigentümer Take-Two Interactive, weil sie sich im Blockbuster-Spiel Red Dead Redemption 2 falsch dargestellt fühlte. Außerdem nutzte Rockstar den Namen und die Marke des Unternehmens ohne Erlaubnis. Pinkerton-Angestellte werden im Spiel als Bösewichte dargestellt, welche die Protagonisten des Spiels jagen. Hier würde eine Verbindung zwischen Pinkerton und dem Spiel nahegelegt. Man sehe hier die Reputation des berühmten Namens Pinkerton beschmutzt und man sei bereit, diesen Streit für einen Pauschalbeitrag oder ein kleines Tantiem für jedes verkaufte Spiel niederzulegen. Tja, die Pinkerton-Agentur. Diese Detektei ist in der Tat ein bekanntes, ja geradezu berüchtigtes Unternehmen. Es wurde 1850 vom Detektiv Alan Pinkerton als Pinkertons National Detective Agency in Chicago gegründet. Sie war an der Bildung eines militärischen Geheimdienstes während des US-Bürgerkriegs beteiligt, verhinderte ein Attentat auf den US-Präsidenten Lincoln oder ging im Auftrag von Eisenbahnunternehmen gegen Räuberbanden vor. Man betätigte sich aber auch als Streikbrecher. Und dieses Unternehmen gibt es immer noch. Seit 1999 gehört die Detektei zum schwedischen Sicherheitskonzern Securitas. Und die Pinkertons sind obendrein auch in der Popkultur sehr beliebt. Man denke etwa an Bioshock Infinite. Da denke ich jetzt auf die Schnelle dran. Da spielen wir etwa mit Booker DeWitt, dem Hauptprotagonisten des Spiels, einen ehemaligen Pinkerton-Detektiv. Damals gab es aber keine Klage. Klagefreudig ist Pinkerton aber schon mal gewesen, so versuchte das Unternehmen am 23. September 1996 per Unterlassungserklärung den für den Folgetag geplanten Release des Weezer-Albums Pinkerton zu verhindern, weil es dessen Namensrechte verletzte. Die Forderung damals 2 Millionen US-Dollar. Vor Gericht gingen die Pinkertons damals aber baden, unter anderem, weil im Albumname nicht die Detektei Pinkerton gemeint ist, sondern der Name des Hauptcharakters in der Puccini-Oper Madame Butterfly. Und auch im Falle von Red Dead Redemption 2 bekommen die Pinkertons Gegenwind, denn am 11. Januar erfolgte die Gegenklage von Take-Two Interactive und Rockstar Games gegen die Pinkertons. Der Vorwurf, Pinkerton versuche vom großen Erfolg Red Dead Redemptions zu profitieren, Pinkerton sei ein Teil der Geschichte der USA, Teil der Western-Fiktion und Red Dead 2 sei halt mal historisch sehr akkurat. Zumal würde historische Fiktion in Film, TV, Buch oder Spiel enorm leiden, würde der Anspruch der Pinkertons in diesem Fall durchgehen. Zitat Take-Two: Pinkerton kann Trademarkgesetze nicht benutzen, um die Vergangenheit zu besitzen. Zitat Ende. Jack Zaran, Präsident von Pinkerton, verfasste am Tag darauf noch ein recht polemisches Statement, aus dem ich gern mal ein wenig zitiere. Wir gratulieren den Machern des Spiels dafür eine wahrlich wunderschöne Darstellung des alten Westens in ihrem erfolgreichen und profitablen Produkt geschaffen zu haben. Die Behauptung jedoch, dass es historisch akkurat sei, ist irreführend. Man darf die Geschichte nicht neu schreiben, um in der Gegenwart Profit auf Kosten echter Menschen zu machen, die eine Marke heute repräsentieren. Im Spiel sieht man Pinkertons Pferde erschießen oder mit Waffen und Brandbomben auf Häuser feuern, in denen sich Frauen und Kinder befinden und als brutale Bösewichte. Die Geschichte erzählt eine andere Story. Und Zaran schließt dann hiermit, Zitat: Unter unseren Angestellten sind Väter und Mütter, die nun ihren jungen spielenden Kindern erklären müssen, warum Red Dead Redemption 2 sie dazu ermutigt, Pinkertons zu ermorden. Dieses alternative und haltlose Bild von Pinkerton zu zeichnen, ist nicht nur inakkurat, sondern auch schädlich für unsere Marke und die Dienste, die wir unseren Kunden weltweit anbieten. Zitat Ende. Ach herrlich, dieser Pathos. Und ich habe so ein Bauchgefühl, dass auch dieser Rechtsstreit relativ unspektakulär verpuffen wird. Vielleicht geht Pinkerton leer aus, vielleicht einigt man sich außergerichtlich, die Kriegskassen von Take-Two dürften es verschmerzen. Interessant ist es aber allemal, wie erfolgreiche Spiele zur Klagefreude führen können. Da habe ich nämlich noch ein weiteres Beispiel. Fortnite-Tänze sorgen für Klagewelle. Es gibt seit einer ganzen Weile bereits mehrere Klagen, die das Urheberrecht auf diverse Tänze betreffen, die User unter anderem in Epic Games Fortnite Battle Royale ausführen können. Das sind diese Emotes, die mittlerweile jedes Schulkind nachtanzen kann. Fragt einfach mal ein paar 6- bis 14-Jährige in eurem Familien- oder Bekanntenkreis. Ich wette, jeder von denen kann mindestens Zahnseide oder Floss vortanzen. Und hey, das ist eine schöne Gelegenheit, mit denen etwas zu bonden. Super Trick, einfach über Fortnite reden. Aber Fortnite-Tänze klagen. Das Ding ist, bereits im Dezember gingen 3 verschiedene Klagen bei Epic Games ein. Alle samt von Urhebern bekannter Tänze, die im Spiel als Emote enthalten sind. Die Kläger sind Alfonso Ribeiro, Musiker und Schauspieler, vor allen Dingen bekannt als Carlton Banks in der TV-Serie Der Prinz von Bel-Air, wo er auch den bekannten Carlton Dance zum Besten gab. Dann klagte noch der Rapper Terence Ferguson, aka 2Milly, der seinen Milli-Rock-Tanz in der Season 5 von Fortnite unter dem Namen Swipe It kopiert sah. Und dann war da noch Russell Horning, auch bekannt als Backpack Kid. 2016 machte er den Zahnseide- oder Floss-Tanz durch einen Instagram-Video-Post populär. Der Meme-Datenbank knowyourmeme.com zufolge gibt es aber Belege, dass dieser Tanz schon 2010 durchs Netz geisterte. Horning jedenfalls, der zuvor bereits als Backpack-Kid auch Auftritte auf Fortnite-Veranstaltungen hatte, wird durch dieselbe Kanzlei wie die anderen Promi-Kläger vertreten. Und Mitte Januar folgte dann auch noch Rachel McCumbers, die Mutter eines Jungen, der als Orange Shirt Kid in der Fortnite-Szene bekannt ist, der 2018 einen selbst kreierten Tanz bei einem Wettbewerb einreichte, in dem Epic nach neuen Emotes für das Spiel suchte. Er gewann nicht, doch das kindlich naive Video war bei den Fans so beliebt, dass sich rasch eine User-Petition gründete, für ihn Stimmung machte und Epic zum Einlenken brachte. Der Tanz fand als The Random seinen Weg ins Spiel. Und obwohl die Regeln des Wettbewerbs die Verwendungsrechte für die eingereichten Tänze an Epic zugesteht, klagte Rachel McCumbers, weil ihr Sohn dadurch Bullying-Opfer geworden sei. Außerdem habe Epic auf unfaire Art und Weise vom kreativen Ausdruck, dem Aussehen und der Marke ihres Sohns profitiert, der aufgrund seiner Popularität eine Art Promi-Status innehabe. Weil Epic diesen Tanz als Emote im Spiel zum Kauf anbot, habe das Unternehmen von dieser Popularität profitiert. Huiuiui, Klagen gegen Tänze im derzeit populärsten Spiel der Welt, was es nicht alles gibt. Und das mag jetzt alles zunächst wie ein gieriger Versuch einzelner Personen wirken, am milliardenschweren Erfolg Fortnites monetären Anteil haben zu wollen. Die Sache wirft aber auch einige berechtigte Fragen auf, ob es etwa fair ist, die Tänze bekannter Künstler einfach so zu nutzen. Chance the Rapper forderte Epic Games etwa auf, doch gleich noch die Songs der Künstler zu lizenzieren und damit die Urheber dieser Tänze zu würdigen. Auch andere Künstler drückten ihren Frust aus, da Fortnite keine Urheber für diese Tänze nennt und so ein Millionenpublikum sie halt von Fortnite kennt, ohne ihren wahren Ursprung zu erfahren und damit vielleicht diese Künstler kennenzulernen. Ist ein Tanz aber urheberrechtlich geschützt und wenn ja, warum und wann nicht? Die US-Website Variety.com hat die Klagewelle gegen Epic in einem Artikel sehr schön aufbereitet und spricht unter anderem mit dem Urheberrechtsanwalt Matt Acost, der darstellt, dass es da so einige Hürden dafür gibt, Urheberrecht für diese Tänze im Sinne des Copyright Act geltend zu machen. Dieser Copyright Act schließt nämlich explizit Ideen, Prozesse, Systeme, Handlungsmethoden, Prinzipien oder Entdeckungen aus. Den kreativen Ausdruck einer Idee könne man schützen, nicht aber die Idee selbst. Und so seien Yoga-Posen etwa nicht urheberrechtlich geschützt, weil sie ein System zur Gesunderhaltung darstellen. Epic könnte also durchaus argumentieren, dass es sich bei diesen Tänzen um Prozesse, Abläufe oder Systeme handelt, statt Werke des Ausdrucks. Dieser lesenswerte Artikel zeigt gut auf, wie schwierig es ist, diese Frage überhaupt zu beantworten und wie viele Feinheiten es da gibt. Und auch hier ist noch lange kein Ergebnis in Sicht. Wir werden sehen, ob diese Fälle nun vor Gericht ausgefochten werden oder ob es doch, wie so oft, eine außergerichtliche Einigung gibt. Eine Wirkung hat die Fortnite-Tanz-Klagewelle aber bereits jetzt, denn am 14. Januar veröffentlichte Playground Games Details zum mittlerweile veröffentlichten neuesten Upgrade des Rennspiels Forza 4. Neben zahlreichen neuen Inhalten, Autos, Missionen sowie einer Liste von Bugfixes fand sich im Changelog dazu auch folgender Punkt. Die Carlton- und Floss-Avatar-Emotes sind nicht mehr verfügbar. Tja, schau einer an. Da geht Microsoft oder Playground Games, ich tippe aber auf Microsoft, also da geht man jedenfalls lieber auf Nummer sicher, statt sich selbst eine Klage einzufangen. Und das ist doch schon irgendwie kurios, oder? Mir selbst bedeuten solche Emote-Tänze in Spielen ja nicht wirklich viel. Aber hier und da, da habe ich auch schon mal das ein oder andere Emote ausgelöst und ich schätze es, wenn sich Animationsteams eines Studios so richtig kreativ austoben können. Man denke etwa an die geheimen Nachladeanimationen in einigen Battlefield-Spielen. Wenn es um coole Emotes als Karotte für den Erwerb oder das Durchgrinden von Battle-Pässen in As-a-Service-Spielen geht, naja, da hält sich mein Enthusiasmus in Grenzen. Aber dass diese Emotes jemals Objekt von Rechtsstreitigkeiten werden würden und dass diese kleine Facette einzelner Spiele eine Art Copyright-Minenfeld darstellen könnte, das hätte ich nie gedacht. Aber herrje, deshalb ist diese Branche ja auch so interessant. Immer wieder passieren solche Stories, mit denen man einfach nicht gerechnet hätte. Und damit jetzt erstmal genug zu Rechtsstreitigkeiten von Spieleentwicklern und Publishern. Zeit für ein paar andere Themen. Zwei News habe ich noch auf meinem Zettel. Die E-Sport-Studie 2019 vermisst den deutschen E-Sportler. Am 17. Januar stellte die Deutsche Sporthochschule Köln die Ergebnisse ihrer in Zusammenarbeit mit dem Institut für betriebliche Gesundheitsforschung der AOK Rheinland-Hamburg durchgeführten E-Sports-Studie 2019 vor. Dafür wurden rund 1200 E-Sportlerinnen und Sportler unterschiedlicher Leistungsstufen befragt. Und die Studie kommt zu einigen interessanten Ergebnissen. Der durchschnittliche E-Sportler ist 23 Jahre alt, männlich zu 92%, hat eine hohe Schulbildung und spielt seit über 11 Jahren. Und er spielt viel, egal ob Amateur oder Profi, im Schnitt liegen die wöchentlichen Spielzeiten über 20 Stunden. Außerdem schlafen E-Sportler weniger als der deutsche Durchschnitt, nämlich nur 7,1 statt 7,75 Stunden. Und auch wenn etwa die Hälfte der Befragten angibt, der WHO-Empfehlung zu folgen und mehr als 2,5 Stunden pro Woche körperlich aktiv zu sein und nur 16,3% angaben, gar nicht sportlich aktiv zu sein, so spielen Fitness und Regeneration doch eine untergeordnete Rolle, wenn es um das Training für den E-Sport geht. Das nämlich absolvieren sie zu 90% digital und explizit für E-Sport trainieren, das tut auch nur etwa ein Drittel der Befragten. Der Rest spielt einfach viel. Knapp über ein Viertel aller Befragten sind übergewichtig, weitere 11% weisen Adipositas der Stufen 1, 2 und 3 auf. Je mehr gespielt wird, desto mehr wird gesessen, desto schlechter die Gesundheit. Wer viel spielt, sitzt mehr, schläft weniger und mit schlechterer Qualität. Wer viel spielt, hat einen höheren Body Mass Index. Das sind die Statements, mit denen die Studienerkenntnisse in einem Schaubild beschrieben werden. Im Rahmen dieser Studie wurde auch ein E-Sport-Leistungstest entwickelt, der die Fähigkeiten der Sportler analysiert. Dabei werden etwa Reaktionsgeschwindigkeit, Wahrnehmung sowie körperliche Fitness getestet. Die Ergebnisse sollen die Basis für gezielte Trainingskonzepte bilden, die neben der Spielstärke auch die Gesundheit der E-Sportler und Sportlerinnen verbessern soll. Und naja, das ist halt eine Studie, deren Ergebnisse schon auf eine recht werbende Art und Weise aufbereitet wurden. Krankenkasse und Sporthochschule werben etwa für eine gemeinsame Infowebsite www.esportwissen.de. Mit den Zielen dieser Aktion bin ich aber durchaus einverstanden. Das finde ich wichtig und das finde ich interessant. Es geht hier darum, die Gesundheit und das Trainingsverhalten von E-Sportlern zu analysieren, ihren Gesundheitszustand zu ermitteln und Präventionsmaßnahmen zu entwickeln. Und egal ob E-Sport oder Clicker-Game, ich weiß, dass Zocken den Körper auf Dauer belastet. Deshalb verlinke ich auch im Beitrag zu dieser Magazinsendung auch noch ein Video mit einer ganz kurzen, aber wirkungsvollen Handtrainingsroutine. Da wedelt ihr einfach ein paar Minuten mit euren Händen in der Luft, mit denen ihr eure Hand- und Unterarmmuskulatur angenehm aufwärmen könnt. Ihr werdet staunen, wie sehr das brennt, aber ihr glaubt mir, das fühlt sich nachher richtig gut an. Ich verspreche, dass ich das direkt nach dieser Aufnahme auch noch mache. Wir machen das einfach zusammen. EA legt weiteres Star Wars-Projekt auf Eis. Bei Electronic Arts wurde, gut unterrichteten Quellen von Kotaku zufolge, jüngst ein weiteres Star Wars-Spiel auf Eis gelegt. Bereits im Oktober 2017 passierte so etwas, als EA sein Studio Visceral Games schloss und das dort seit Jahren in Entwicklung befindliche Star Wars-Projekt mit dem Codenamen Ragtag einstellte. Es sollte ein lineares, opulentes Actionspiel im Star Wars-Universum sein und damals arbeitete bereits EA Vancouver an diesem Projekt mit. EA Vancouver, das Studio hinter den Battlefront-Spielen und FIFA, übernahm nun das Projekt, aber anstatt es genauso wie geplant weiterzuführen, entschloss man sich, Teile des unfertigen Ragtag-Projekts zu recyceln und ein Open-World-Spiel im Star-Wars-Universum daraus zu machen. Es hatte den Codenamen Orca, es war noch sehr früh in der Entwicklung und sollte Spielern die Möglichkeit geben, in die Rolle eines Schurken oder Kopfgeldjägers zu schlüpfen und diverse Planeten sowie Fraktionen des Star-Wars-Universums kennenzulernen. Insidern zufolge war der Release des Projekts aber noch viel zu weit entfernt und hohe Tiere bei EA hätten die Entscheidung getroffen, die Produktion einzustellen und stattdessen lieber ein kleineres, weniger ambitioniertes Spiel mit der Star Wars Lizenz zu entwickeln, das bis etwa Ende 2020 erscheinen soll. Entlassungen gab es hier glücklicherweise keine. Doch es ist bezeichnend, wie schwer sich EA damit tut, seine 10 Jahre Star Wars Lizenz, die das Unternehmen 2013 erworben hat, in Spiele umzusetzen. In 5 Jahren erschienen Star Wars Battlefront in der Kritik für das Fehlen einer Solo-Kampagne und Star Wars Battlefront 2 mit einer enttäuschenden Solo-Kampagne und einem überflüssigen, mittlerweile entfernten Lootbox-Progressionssystem, das für weltweit negative Presse sorgte. Und das war's. Mehr ist da nicht. 2 Projekte, Star Wars Battlefront 3 sowie Jedi Fallen Order vom Titanfall-Entwickler Respawn Entertainment sind noch als in Entwicklung bekannt. Dazu käme noch, was auch immer aus dem EA Vancouver-Projekt noch hervorgehen wird, wenn es denn bis zum Release nicht doch noch abgesägt wird. Eine derart zähe Verwertung einer derart gewichtigen Lizenz sorgt nun für Kritik. Der Forbes-Autor Paul Tassi schreibt etwa, EA würde die Star Wars-Lizenz verschwenden. Es wäre, als hätte man im Lotto gewonnen und würde bei jedem Versuch, das Ticket einzulösen, in einen Verkehrsunfall geraten. Und auch Gary Witter, der Drehbuchautor des Star Wars-Films Rogue One, kritisiert EA. Im Rahmen der Spiele-News-Show Kind of Funny Games Daily meinte er vor kurzem, dass Disney gut daran täte, einen Ausweg aus diesem Lizenzdeal zu finden, was angesichts des bescheidenen Outputs von EA doch sicherlich möglich ist. Nun, das waren sie, die Magazinthemen für diese Woche. Zuletzt gibt es wie gewohnt eine Verlesung nennenswerter Release-Termine in den kommenden 2 Wochen. Alle Angaben sind ohne Gewähr und allzu viele Angaben mache ich diesmal ohnehin nicht. Denn nach der ersten kleinen Release-Welle ist es in den nächsten Tagen eher ruhig, bevor es dann Mitte Februar wieder so richtig krass anzieht mit den neuen Spielen. Aber das ist ein Thema für die nächste Folge. In dieser Folge nenne ich etwa Kingdom Hearts 3, das Action-Rollenspiel aus dem Hause Square Enix mit der Disney-Lizenz. Spielerisch gibt es darin ein flottes Hack-and-Slash-Gameplay. Das Setting führt uns in die Welten bekannter Disney-Filme und diese Mischung aus Japan-Rollenspiel und bekannter US-Lizenz bleibt für mich einfach, naja, fremd. Aber auch wenn sie nicht bei mir Klick macht, die Reihe hat einen guten Leumund, die Kritiker loben den Titel bereits und für alle, die damit Spaß haben könnten, ist der 29. Januar sicherlich ein spannender Tag, denn dann erscheint Kingdom Hearts 3 für die PS4 und die Xbox One. 2 Tage später erscheint mit Sunless Skies eines der schrägeren Spiele der letzten Zeit. Im Nachfolger von Sunless Sea steuern wir eine fliegende Lokomotive durch ein düsteres, schräges und gefährliches Universum. Und genau wie im Vorgänger wirkt es auf den ersten Blick wie ein Actionspiel, vielleicht mit ein paar Rollenspielelementen. Man rüstet seine Lok schließlich auf, heuert Crew an, wählt zwischen diversen Klassen für die Spielfigur. Aber bei genauerer Betrachtung steckt das Spiel voller Geschichten. Auch wenn es mechanisch eher in die Roguelite-Ecke gehört, ist es doch ein extrem storylastiges Spiel, bei dem sich aus jeder Quest, aus jedem Mitreisenden und aus allerlei Zufallsevents lauter kleine Geschichten entspinnen. Wer sich darauf einlässt, bei seinem schrägen Steampunk-Weltraum-Roguelite auch noch viel zu lesen, der kann sich den 31. Januar im Kalender markieren. An diesem Tag erscheint Sunless Skies für den PC. Am 5. Februar kommt dann für PS4, Xbox One und den PC The Occupation raus. Das ist einer der interessanteren Indie-Titel der kommenden Wochen. Das ist eine Art First-Person-Adventure, das uns in die Rolle eines Journalisten im Nordwesten Englands und zum 24. Oktober 1987 versetzt. Nach einer schweren Explosion geraten gefährliche politische Prozesse in Gang und uns bleibt nur wenig Zeit, diese Geschehnisse aufzuarbeiten, Personen zu interviewen oder an Meetings teilzunehmen. The Occupation ist also eine Art Investigativ-Adventure mit Zeitdruck und mit einer flexiblen Storyline. Im Trailer wirkt das ordentlich, aber ob das seine ambitionierten Ideen auch verwandeln kann, das werden wir am 5.2. erfahren. Und dann bleibt nur noch ein Release, und zwar Bandai Namcos Antwort auf Capcoms Monster Hunter-Reihe. Am 8. Februar kommt God Eater 3 für den PC und die PS4 raus. Die Serie ist bereits über 8 Jahre alt und spielerisch orientiert sie sich stark am Capcom-Vorbild. Mit bis zu 3 Koop-Mitstreitern versuchen wir, diverse Monster zu Fall zu bringen. Setting und Story sind freilich eine gänzlich andere Sache als beim Capcom-Vorbild, aber God Eater ist ganz klar im Fahrwasser von Monster Hunter zu verorten. Es kann ja auch mehrere Spiele dieser Art geben. Ich jedenfalls hatte noch nie wirklich Kontakt zu dieser Franchise, kann also nichts wirklich Erhellendes beitragen und deswegen mache ich den Sack jetzt lieber zu. Denn das war es auch schon mit den Releases der kommenden Wochen und das war es auch mit dem The Port Magazin für heute. Wie immer danke ich euch dafür, dass ihr dabei wart und ich freue mich, euch in 2 Wochen erneut begrüßen zu dürfen. Und ein extra Lob gibt's an einige besondere, einzelne, wunderbare Individuen für ihre E-Mails und ihren Rat. Was Linux angeht, ich befürchte, ich werde wirklich demnächst mal so ein Betriebssystem aufsetzen, aber das ist ein anderes Thema und das nicht mal fürs Magazin und das ist was für die ganz lange Bank. Wir hören uns in aller spätestens 2 Wochen wieder. Viel besser wäre es, wenn wir uns vorher noch hören in einem der vielen fabelhaften Podcasts, die wir in den kommenden Tagen für euch vorbereitet haben. Ach, bis dahin.